Ja, der Herr ist mir wirklich gnädig. Ich wusste ja auch nicht am Anfang dieser Woche, dass ich heute hier stehe. Und ich hatte ausnahmsweise, was mir sonst nie passiert, schon Monate vorher eine Predigt fertig, nämlich der zweite Teil. Und den kann ich jetzt tatsächlich jetzt schon weitergeben. Etwas früher als geplant. Ich möchte beten und dann mit dem Thema beginnen. Himmlischer Vater, danke, dass du gut bist und gnädig und voller Erbarmen. Danke, dass wir uns auch mit Freimut dir nahen dürfen und ich bitte dich, dass du uns jetzt auch segnest in deinem Sohn, Herr, unserem Erlöser und dass du unsere Herzen berührst durch deinen Geist und das groß machst, Herr, was du groß machen willst, dass du, Herr Jesus, auch immer mehr Gestalt in uns gewinnst und dass auch, so wie du es willst, auch dieser Morgen dazu beitragen darf. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, es geht also weiter, Teil 2 des Vaterunsers. Das ist ja in Matthäus 6, ab Vers 9 bis Vers 13. Dort ist das Gebet aufgezeichnet. Und vor 2 Wochen, glaube ich, war das. Vor 2 Wochen, da hatten wir die ersten 3 Bitten dieses Gebets betrachtet. Und heute betrachten wir die nächsten 4 Bitten dieses Gebets insgesamt. Sieht man im Vaterunser 7 Bitten. Nämlich erstens die Bitte, Gott, dass dein Name doch geheiligt werde, Vater im Himmel. Zweitens, dass sein Reich kommen soll. Drittens, dass sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das war eben das Thema letztes Mal. Und jetzt für heute. Viertens, er möge uns doch unser tägliches Brot geben. Fünftens, er möge uns unsere Schuld vergeben, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Sechstens, er möge uns nicht in Versuchung führen. Und siebtens, er möge uns von dem Bösen erlösen. Ja, die ersten 3 Bitten zu Gottes, die Heiligung von Gottes Name, sein Reich und sein Wille, da sehen wir, es geht um Gott. Das Gebet fängt mit ihm an, er ist das Zentrum. Und das ist auch gut für unser Leben, wenn er tatsächlich unser Lebensmittelpunkt ist. Wenn das Christsein nicht ein Teil von vielem in unserem Leben ist, zum Beispiel, ich bin halt Mitarbeiter im Missionswerk, Vater, Ehemann und ab und zu Hobbygärtner und dann noch Christ nebenbei. Nein, wenn das unser ganzes Leben bestimmt, Gott selbst, ist das auch gut für uns. Das sind die ersten 3 Bitten und jetzt kommen die nächsten 4 Bitten, die eigentlich auch wieder letztendlich zu Gott zurückführen. Und da sehen wir die Gewichtung, die der Herr Jesus macht im Gebet. Eben die ersten 3 Bitten eigentlich nur Gott. Die vierte, die mittlere Bitte, das tägliche Leben. Und womit geht es dann wieder weiter? Es geht dann um geistliche Dinge. Vergebung der Schuld, Bewahrung vor Versuchung, Erlösung von dem Bösen. Also das ist irgendwie der Schwerpunkt, den der Herr legt. 3 Teile Gott, 1 Teil Privates oder Persönliches, 3 Teile geistliches Leben. Denn das ist gut für uns, wenn wir uns auf das Wichtigste konzentrieren. Ja, die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, ist vielleicht für die meisten in der Schweiz eher abstrakt, diese Bitte. Wir dürfen in den Supermarkt gehen und da wissen wir erstmal gar nicht, welches Brot wir kaufen sollen. So viel Auswahl haben wir. Aber das ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass uns dieses Brot immer zur Verfügung steht. Und Christen in der Verfolgung können ein Lied davon singen, dass es wirklich nicht selbstverständlich ist, dass es einem gut geht. Denken wir an die Gläubigen in Nordkorea, im Irak, im Iran oder jetzt auch in Afghanistan. Die wurden ja schön hängen gelassen und jetzt stehen sie plötzlich da. Gib uns unser tägliches Brot. Aber auch wenn wir vielleicht sagen, gut, okay, jetzt hier im Westen sagen wir zwar, danke Herr Jesus für die Speise, die du uns gibst, aber wir können ja in den Supermarkt. Hinter dieser Bitte steht natürlich ein viel tieferes Prinzip, dass nämlich wir uns auf Gott werfen, dass er für uns sorgt im Alltag. Das tägliche Brot ist ein Bild für alles, was der Herr uns täglich gibt, um uns zu versorgen. Und Sorgen, um es mal so zu sagen, haben wir im Alltag, denke ich, alle. Da könnt man nur durch die Reihen gehen und fragen, hast du ein sorgenfreies Leben? Nein, habe ich nicht. Es gibt, jeder von uns hat irgendwelche Anliegen, die wir Gott bringen, die unserem Alltag, unser tägliches Leben betreffen. Und so drückt letztendlich diese Bitte um das tägliche Brot unsere Abhängigkeit von Gott aus oder auch unser Vertrauen auf ihn, dass wir mit dieser Bitte sagen, ja Herr, auch in den alltäglichen Dingen vertraue ich dir. Der Herr Jesus sagt es ja auch in der Bergpredigt wie folgt, und das ist kurz nach dem Vaterunser, sagt es wie folgt, wie eine Erklärung dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, nämlich in Matthäus 6, Vers 25 bis zum Schluss, Vers 34, da sagt es wie folgt, Matthäus 6. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen vergeht, in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also das sind eigentlich die ersten drei Bitten des Vaterunsers. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Er ist noch sehr nüchtern, wie unser Herr Jesus da formuliert, oder andere Übersetzung. Jeder Tag hat seine Plage genug. Ja, wie gesagt, wenn wir im Wohlstand leben, haben wir vielleicht weniger Sorgen um gewisse äußerliche Dinge, aber es gibt kein Leben ohne Sorgen. Und egal, was uns vielleicht belastet, womit wir uns beschäftigen, in allem heißt es, wirft eure Sorgen auf euren Vater im Himmel. Der Hinweis auf das tägliche Brot können wir also auch als Hinweis auf den Befehl sehen, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ist leicht gesagt, wenn es einem gut geht, aber denkt an die Dinge, die euch vielleicht belasten, wo ihr nicht das Gefühl habt, dass es euch gut geht oder Gott euch gerade nicht hört. Oder wie der Samuel gesagt hat, wie passend, wo die Ampel auf Rot steht oder noch auf Orange. Dass wir auch da unsere Sorgen auf ihn werfen und auf ihn vertrauen und auch da bitten um unser tägliches Brot. Paulus schreibt ja in Philipper 4, Vers 6 bis 7, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, und so ist es, wenn ich das Vaterunser bete und wenn ich eben auch bete, unser tägliches Brot gib uns heute, dann erinnert mich das an all die Anliegen, die ich vor Gott kundlassen werden soll und dann auch darauf vertrauen soll, dass er mir das Tägliche gibt, was ich brauche. Und dass ich eben mein Vertrauen nicht auf mich selbst, auf meine Kraft oder auch auf andere Menschen setze, sondern auf Gott, der wie ein Vater für mich sorgt. In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, wenn ich über das Vaterunser spreche, dass natürlich, dass das freie Gebet nicht ersetzt. wenn wir uns vielleicht sagen, das kann ja durchaus vorkommen, vielleicht wenige in unseren Kreisen, okay, wenn ich nur genug das Vaterunser bete, dann bin ich dabei. Nein, Gott will ja mit uns persönlich Gemeinschaft haben und wir müssen uns nicht hinter frommen Worten verstecken, wenn wir zu ihm gehen. Aber das Vaterunser ist ein Ausdruck dieser Gemeinschaft und worauf wir unseren Schwerpunkt legen können und dürfen. Es geht hier, um es mal so zu sagen, nicht um entweder oder. Entweder ich bete das Vaterunser oder ich bete frei, sondern sowohl als auch. Und zumindest in meinem persönlichen Gebetsleben ist es so, wenn ich das als Zeugnis weitergeben darf, ich bin nicht immer in gleicher Stimmung. Das ist eine Überraschung, ich weiß. Aber manchmal bin ich durch den Wind. Und manchmal plappere ich einfach vor mich dahin, wenn ich bete. Oder ich verliere den Faden wieder. Dann gut, manchmal ist es eine Untertreibung. Vor allem, wenn man frei betet und dann sind die Gedanken plötzlich wieder irgendwo anders. Aber so ist es in mir in der Praxis gegangen. Es gibt ein Gebet, das wunderbar wieder meine Gedanken in die Bahn führen, wo ich hin sollte. Das Vaterunser. So kann es uns helfen, dass eben unsere Gedanken auf Gott ausgerichtet werden. Wir beten es mit gläubigem Herzen und dann sagen wir wieder frei unserem Vater im Himmel, was uns auf dem Herzen liegt. Er ist unser Versorger in allem. Er gibt uns wirklich unser tägliches Brot und wir sitzen alle noch hier und leben, also können bestätigen, ja, Gott sorgt für uns. Die fünfte Bitte des Vaterunsers, sie lautet: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was bedeutet das jetzt? Das ist eine sehr, sehr wichtige Bitte, gerade auch für unsere Seele, die oft angegriffen und belastet wird. Es ist einfach so, ob wir es wollen oder nicht, wir häufen in unserem Leben Schuld an. Der eine mehr, der andere weniger, aber keiner geht völlig schuldlos durchs Leben. Wir alle sind, sagt Paulus in Römer 3, Vers 9, das wissen wir, unter der Sünde. Es ist so, ob uns das nun gefällt oder nicht. Wie oft habe ich mir gesagt im stillen Kämmerlein, so, aber jetzt, in dieser Sache, raste ich nicht mehr aus. Naja, 10 Minuten später, Herr, vergib, erbarme dich. Wir versündigen uns an andere und andere versündigen sich auch an uns. Da kommen wir nicht drum herum, es sei denn, wir werden Einsiedler, aber dort ist die Sünde ja auch noch da, weil wir da sind. Sogar der Gerechte fällt 7-mal, sagt Sprüche 24, Vers 16. Und Jakobus meint, und er war ja wirklich ein heiliger Mann, wenn wir auch die Geschichte lesen, was über ihn erzählt wurde, auch unter den Juden, auch er sagt, wir alle verfehlen uns vielfach. Jeder leidet unter seinen Sünden und unter dem, was auch andere ihm angetan haben. Das ist eines der erschütterndsten Dinge, die man auch miterleben kann, wenn jemand im Alter bitter geworden ist. Bitter und hart und kaputt, um es mal so zu sagen, weil so vieles ihm oder ihr angetan wurde und diese Person konnte nicht vergeben, weder andere noch sich selbst. Und jeder für sich allein könnte auf die Idee kommen, wenn jeder nur für sich bleibt, ich bin allein mit meiner Last, meinen Schwächen und meinem Versagen. Alle anderen gehen strahlend durch die Welt und ich versage nur. Aber die Realität ist, dass wir alle im selben Boot sitzen. Die Verwundungen unserer Seelen, sie brauchen immer wieder neu diesen Balsam und das ist die Vergebung unseres Herrn. Johannes schreibt diese bekannten Worte, 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir Gott also um die Vergebung unserer Schuld bitten, akzeptieren wir damit vor ihm, dass wir wirklich Sünder sind, dass wir wirklich sündigen. Uns fehlt die Vollkommenheit, die in Gott der Quelle des Lebens ist. Wir schaffen es nicht, uns selbst zu reinigen und so vollkommen zu machen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sind auf seine Vergebung angewiesen. Und Gott vergibt gerne. Ist ja interessant, dass viele ja sagen, ja, der Gott des Alten Testaments, das ist dieser zornige Rächer. Und dann endlich wird er barmherzig im Neuen Testament. Aber Jesaja sagte, bei ihm ist viel Vergebung. Und unter welchem Bund lebte Jesaja? Dem alten Bund. Gott war und ist und bleibt immer ein Gott, der gerne vergibt. Bei ihm ist viel Vergebung. Aber trotz der Vergebung, die uns Gott gerne gibt, bleiben doch die Verwundungen durch die Sünde. Und das betrifft eigentlich zwei Ebenen in unserem Leben. Und die erste Ebene, das ist unser Verhältnis zu Gott. Wer sich vor ihm demütigt, ja, dem schenkt er auch die Vergebung. Doch Gott ist Licht und Leben. Sünde dagegen ist das Gegenteil von Licht und Leben. Das ist Finsternis, es ist Tod. Es ist ein Weggehen vom Licht und vom Leben. Wenn wir also im Licht, also bei Gott bestehen wollen, muss die Finsternis von uns entfernt werden, damit wir vollkommen im Licht sind. Der Stachel des Todes, die Sünde muss gezogen werden, damit wir die Fülle des Lebens genießen können. Und ja eben, das schaffen wir nicht aus uns selbst heraus, egal wie oft wir uns duschen würden. Und deshalb wurde Gott der Sohn ein Mensch. Einer wie wir, und das ist das Evangelium, das wir kennen und bekennen, um unsere Sünden zu tragen und am Kreuz zu tilgen. Er hat im Tod den Tod besiegt und in der Gemeinschaft mit ihm können wir eben in dieses Licht treten, weil er uns mit seiner Gerechtigkeit beschenken will, weil er unsere Ungerechtigkeit von uns nehmen will, weil er uns immer wieder reinigen will, weil er uns heiligen will, weil er uns heilen will, weil er uns verändern will, weil er uns die Vollkommenheit schenken will, die in ihm ist. Wenn wir also bitten eigentlich jetzt im neuen Bund, seit Jesus gekommen ist und vergib uns unsere Schuld, bitten wir damit natürlich um die Personifizierung der Vergebung. Das ist Jesus. Wir brauchen die Verbindung mit ihm. Und mit ihm oder in Gemeinschaft mit ihm werden unsere Seelen geheilt. Durch ihn werden wir himmlisch. Und soweit, ich darf sagen, so bekannt. Aber es gibt ja noch diese andere Ebene und die ist persönlich. Auch wenn Gott uns vergibt, leiden wir doch oft unter den Folgen der Sünde. Und ja, eben, da muss ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Hebräer 12 sagt sogar, dass Gott uns deswegen straft und nicht im Sinne eines Rächers, sondern eines Erziehers, der will, dass wir immer mehr verändert werden, dass wir eben immer mehr loskommen von der Sünde und immer mehr Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen. Und das schmerzt eben unter Umständen auch, wenn der Heilige Geist gegen unsere Sünden angeht, Und wenn da dieser Knatsch ist. Und so kann es eben tatsächlich vorkommen, ich habe es erlebt, dass auch im Alter Gläubige noch unter ihren Sünden und Versagungen leiden können, obwohl sie sie schon längst bekannt haben und die volle Vergebung erlangt haben. Einerseits will der Teufel uns zur Verzweiflung treiben. Verzweiflung ist immer vom Teufel. Er hält uns immer wieder das vor, was schon lange vergeben ist. Andererseits will Gott aber eben auch, dass wir immer wieder ihn suchen, dass wir die Heilung wirklich bei ihm suchen und nicht in uns selbst. Und dann lässt er manche Narben auch zu und lässt sie nicht einfach so wie durch einen Zaubertrick verschwinden, damit wir wirklich abhängig von ihm bleiben. Und letztendlich, wie es Paulus formuliert, von einer Herrlichkeit zur anderen verwandelt werden. Aber eben diese Verwandlung, sie geschieht in der Vereinigung, in der Verbindung mit unserem Herrn, der uns die Vergebung gibt. Ohne ihn läuft nichts. Also du kannst nicht sagen, ja, mir wurde alles vergeben, aber ich lebe gar nicht mit meinem Herrn. Dann lebst du ja auch nicht mit der Vergebung, die in ihm personifiziert ist. Heilung erhalten wir, wenn wir auch Heilung suchen. Und darum beten wir immer wieder, darum sagt Jesus, dass wir immer wieder beten sollen und uns nicht darauf ausruhen sollen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In diesem Zusammenhang ist der zweite Teil der Bitte, wo wir auf uns selbst verweisen, kein überflüssiges Anhängsel. Wenn wir Gott, dem Vater vieler, das haben wir in Teil 1 gesehen, er ist der Vater vieler, wir sagen unser Vater. Wenn Gott, der Vater vieler, wenn wir ihm unsere Sünden und Schuld bekennen, bekennen wir damit eben auch, dass wir mit vielen anderen, die dasselbe beten, auch im selben Boot sitzen. Also als Beispiel, ich kann nicht beten, Vater, vergib mir meine Schuld, und meiner Frau die ganze Zeit vorhalten, wenn sie mal gesündigt hat. Plus, dass ich das häufiger mache. Oder wenn ich meine Kinder vorhalte, dass sie sündigen, aber ich selber bin ja nicht besser. Wenn ich also bete, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, akzeptiere ich damit, dass ich ein Sünder bin, aber auch von Sündern umgeben bin und auch an mir versündigt wird, so wie ich an andere versündige, und dass ich die Vergebung, die ich bekomme, dass ich was damit mache? Ich gebe sie weiter. Ich gebe die Vergebung weiter. Ich vergebe auch meine Nächsten, so wie Gott mir gerne vergibt. Und es ist auch so, und vergeben Sie mir, wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, aber es ist eben auch hart, unversöhnliche Menschen sind harte und stolze Menschen. Und unversöhnliche Menschen machen nicht nur andere kaputt, sondern wen vor allem? Sich selbst. Wen widersteht Gott, sagt Jakobus. Wem widersteht er? Die Sünder, die sich ihm nahen und sagen, Herr, vergib mir, erbarme dich, ich habe gesündigt. Und er sagt, nein, du bist jetzt zu schlimm gewesen, du kriegst kein Erbarmen mehr. Nein, er widersteht den Stolzen und den Hochmütigen, denen, die meinen, Vergebung ist nicht nötig. Es sind die weichen und die zerschlagenen Herzen der Demütigen, wo er wohnt, und nicht die harten, die nur um sich selbst drehen und allen anderen also die kalte Schulter zeigen, die sich an ihnen versündigen. Sehr eindrücklich ist ja dieses Gleichnis, das unser Herr erzählt von dem bösen Knecht, dem der König ganz viel erlässt und der einem anderen fast nichts erlassen kann. Gott ist Liebe, unser Gott wird Liebe genannt, und Liebe ist etwas, das gibt, das sich weiter, das weitergibt, das nicht für sich bleibt. Liebe ist per Definition nicht egozentrisch und stolz. Wer also sich der Vergebung verschließt, verschließt sich der Liebe, und er verschließt sich damit eben auch Gott. Und das ist es so, was es so schlimm macht für das eigene Leben. Wenn ich nicht vergeben will, dann will ich auch nicht lieben und dann will ich auch nicht Gott. Wir verschließen uns also dem, was uns heilen könnte, wenn wir Vergebung anderen gegenüber verweigern. Darum beten wir, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sind darauf angewiesen. Der Herr Jesus bringt uns das im Gebet nicht bei, um uns zu piesacken, so nach dem Motto, ja, auch wenn alle so schlimm sind zu dir, du musst trotzdem immer alles schlucken. Nein, er weiß, was gut für unsere Seele ist. Wir brauchen Vergebung von oben, aber wir brauchen immer wieder auch Vergebung im zwischenmenschlichen Bereich. Sonst werden unsere Seelen verhärten, sie werden vergiftet und wir werden nicht weiterkommen und wir fügen uns selbst Schaden zu, wenn wir immer nur nachtragen, nachtragen und weiter nachtragen, bis wir unter der Erde liegen. Auf unserem Weg zum Himmel brauchen wir diese Vergebung also auf beiden Ebenen. Sowohl gegenüber Gott als auch im Persönlichen, so wie wir auch Wasser oder das Atmen zum körperlichen Überleben brauchen. Die sechste Bitte ist für viele die schwierigste. Und führe uns nicht in Versuchung. Heißt das etwa, dass Gott uns in Versuchung führen könnte und wir ihn darum bitten müssen, dass er das bitteschön nicht tut? Ja und nein. Einerseits, aber das ist nicht mit der Versuchung gemeint, Gott lässt Schwierigkeiten ja in unserem Leben zu, offensichtlich, sonst würde es ja nicht passieren. Und teilweise bewirkt er sie sogar, damit wir im Glauben wachsen. Das ist eben die bereits erwähnte Erziehung und auch Züchtigung, wie es die Bibel nennt, nicht so ein modernes Wort, aber darum Erziehung zu unserem Besten. Aber in allem gilt stets das Prinzip, auch in Bezug auf das Vaterunser, aus Jakobus 1, Vers 12 bis 17. Jakobus 1, Vers 12 bis 17. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemanden, also zum Bösen, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott versucht uns nie zur Sünde, auch wenn er unseren Glauben prüft. Also Gott wird uns nie so führen, dass wir gezwungen sind zu sündigen, dass Gott uns quasi die Sünde aufzwingt. Das ist also nicht gemeint, wenn der Herr Jesus sagt, führe uns nicht in Versuchung, dass wir darum beten sollen, als ob Gott eigentlich uns gerne in Versuchung führen würde. Wenn wir darum bitten, dann bitten wir darum, dass uns Gott in Übereinstimmung mit seinem Wesen weiterhin Gutes schenkt und uns auf unserem Lebensweg bewahrt. Und vor allem vor Situationen bewahrt, in der die Versuchung wirklich so stark wird, dass wir im Glauben Schiffbruch erleiden. Wir bitten um seine leitende Hand und Führung in jeder Lebenssituation. Zum Beispiel nach der Erkenntnis der Sprüche. Dort heißt es ja immer wieder zum Beispiel, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und zum Beispiel vom Herrn hängen die Schritte des Mannes ab. Was versteht der Mensch von seinem Weg? Und das kann ich wirklich bestätigen aus eigener Erfahrung. Was versteht der Mensch von seinem Weg? Nix. Es gibt so viele Fallen, in die wir tappen könnten. Und wir sind schwach und begrenzt und wir haben oft gar keine Ahnung, welche langfristigen Folgen gewisse Entscheidungen von uns nach sich ziehen. Vielleicht auch vermeintlich harmlose Entscheidungen und auch für andere. Wir wissen es nicht, weil wir ja nicht in die Zukunft blicken können. Und auch wenn wir uns manchmal einbilden, wir seien der Kapitän unseres Lebens, haben wir in Wahrheit nur sehr wenig im Griff, was die Stürme angeht, die auf uns zukommen könnten, oder die Lebensschiffe anderer, die unseren Weg kreuzen und so weiter und so fort. Es gibt so viele Unwägbarkeiten. Und jemand, der zu viel Nachdenken neigt, könnte da verzweifeln. Doch wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung, sagen wir zum Beispiel, ja Gott, führe du mich oder mich und meine Familie, auch wenn wir gar nichts sehen, aber führe uns so, dass wir nicht in Versuchung geraten, in der Versuchung, dich zu verleugnen. Wir räumen mit dieser Bitte ein, dass unser ganzes Wohl und Wehe in wessen Hand liegt? Es hängt nicht von mir ab, es hängt von Gott ab. Er könnte uns in Versuchung führen, weil er allwissend, allmächtig und allgegenwärtig ist. Aber er tut es nicht, weil er gerecht, gut und Liebe ist. Mit anderen Worten, wir bitten Gott, wie gesagt, dass er uns in Übereinstimmung mit seinem Wesen auf unserem Lebensweg führt, sodass wir wo sicher ankommen, worauf es ankommt, der Himmel. Dass wir dort ankommen, wo unser Vater eben auch ist. Dann die letzte, siebte Bitte dieses Gebets, sondern erlöse uns von dem Bösen. Petrus erklärt ja, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und tatsächlich, diese Bedrohung ist real. Der Teufel, das klingt ja manchmal ein bisschen ja, mittelalterlich, aber das Böse, es ist wirklich real, er existiert. Und Ich kann fast sagen, zum Glück reicht die Zeit dafür nicht aus, was ich schon von anderen erfahren und gehört habe, auch Atheisten, mit was für Mächte sie in Kontakt kamen, die sie nicht erklären konnten und die sie ganz und gar, also ich weiß von einer Person, die ist ganz verrückt geworden, weil sie nicht auf Warnungen gehört hat. Also es ist real und darum sagt der Herr Jesus, darum bittet euren Vater, dass er euch erlöse von dem Bösen, dass der Böse keinen Einfluss auf euer Leben hat, dass ihr bewahrt bleibt, weil er wirklich umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Wir bitten also Gott darum, dass er uns aus den Netzen und Fallen befreit, die der Teufel und seine Dämonen uns stellen könnten. Und das ist es ja, was Prüfungen, Anfechtungen und Versuchungen so perfide macht. Denn der Teufel möchte ja alles gebrauchen, um uns zu Fall zu bringen, um uns von Gott wegzureißen, uns das Leben madig zu machen, die Freude zu rauben und in die Finsternis zu stürzen. Das tut er nicht immer mit den offensichtlichsten Mitteln. Er verkleidet sich als Engel des Lichts, sagt Paulus. Er verwendet eben auch gute Dinge und verdirbt sie, um uns zu verderben. Er ist kein Schöpfer, also arbeitet er mit dem bestehenden Ton des guten Töpfers und verdreht das, was gut ist. Und das sehen wir doch so oft in unserer Welt, wo gute Energie, gute Kreativität und alles Mögliche für Verderbliches verwendet wird. Dem Teufel ist alles recht, solange es uns nur von Gott fernhält. Deshalb beten wir, erlöse uns von dem Bösen. Wir sagen damit im Umkehrschluss, Gott halte uns nah bei dir jeden Tag. Und es geht also nicht darum, dass wir jetzt als Christen in Panik durch die Welt gehen, weil der Teufel existiert. Und überall das Böse suchen und auch finden und 23 Stunden am Tag im Internet unterwegs sind, um das Böse zu entdecken und aufzudecken und alle anderen darüber aufzuklären. Nein, damit machen wir ja wieder uns selber nur kaputt. Nein, es geht darum, dass wir einfach nüchtern sind und sagen, ja, wir werden angegriffen. Aber da ist einer, der ist stärker. Und das ist mein Vater im Himmel. Also bleibe ich so nah bei meinem Vater wie möglich. Ich bete immer zu ihm, ich gehe immer zu ihm und ich sage, erlöse mich vom Bösen. Du kannst es und du wirst es auch tun. Wir wollen im Guten leben, weil Gott gut ist. Und wir wollen uns vom Bösen fernhalten, weil das vom Teufel ist. Wir bitten also darum, dass Gott seine Waffenrüstung, seine Kraft in unserem Alltag wirksam macht. Wie Paulus sagt in Epheser 6, Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr wann? Am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ja, und wie ergreifen wir diese Waffenrüstung? Wie ergreifen wir sie? In der Praxis, wie kriegen wir diese Waffen? Wie behalten wir sie? Wie halten wir sie fest? Das sagt Paulus, nachdem er die Waffenrüstung aufgelistet hat. Dann sagt er nämlich in Epheser 6, Vers 18, wie? Indem ihr was tut? Indem ihr zu jeder Zeit was tut? Klagt und murrt. Indem ihr zu jeder Zeit betet und mit allem Gebet und Flehen im Geist. So ergreifen wir die Waffen Gottes, indem wir auch zu jeder Zeit, aller Zeit, wann immer wir daran denken, wir beten zu unserem Vater im Himmel. Denn er ist uns nahe und er hilft. Durch das beständige Gebet, muss man sozusagen, erlöse uns von dem Bösen, ergreifen wir die Waffenrüstung Gottes und wir müssen uns nicht fürchten. Das ist kein gleichberechtigter Kampf zwischen Gott und Teufel, wie es manchmal auch ein bisschen so dargestellt wird oder wie wir vielleicht in die Versuchung geraten zu denken. Nein, Gott steht über allem. Der Teufel kann nicht weiter, als Gott erlaubt. Also wenn wir bei Gott sind, sind wir sicher. Es heißt ja auch Jakobus, er sagt es, naht euch zu Gott und was tut Gott dann? Er versteckt sich vor euch. Nein, er naht sich zu euch. Er naht sich zu euch, auch wenn wir es nicht fühlen. Er naht sich zu uns. Die beiden Bitten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, haben auch eine gewisse, wenn ich das mal so sagen darf, endzeitliche Dimension. In der Offenbarung verspricht ja der Herr Jesus der treuen Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Und nun ist es so, wenn wir in die Welt hinausblicken oder wenn wir auch an unsere eigenen Kinder denken, und wir sehen, wie viele Versuchungen und Prüfungen es gibt, denkst du, was kann ich dagegen ausrichten? Wie kann ich meine Kinder bewahren oder mich selbst? Aber wenn wir bewusst und demütig beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann kann uns Gott und will uns Gott auch bewahren vor der großen Stunde der Versuchung, wenn es scheint, als hätte der Teufel doch gewonnen. Das bedeutet nicht, dass wir nie verfolgt werden, dass wir nie leiden müssten und dass wir auch nie einen Fehler machen. Ich glaube, eines der größten Irrtümer von Christen im Westen ist, dass Verfolgung zu uns nicht kommt. Das nicht. Das meine ich nicht. Aber es bedeutet, dass Gott uns sicher in den Himmel bringt, so wie Jesus selbst gebetet hat für seine Jünger und für alle Gläubigen im hohen priesterlichen Gebet. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sagt Jesus, sondern dass du sie was? Bewahrst vor dem Bösen. Wenden wir diesbezüglich mal eine Endzeitprophetie unseres Herrn auf uns persönlich an. Das ist eine Anwendung auf uns ganz persönlich. Dort sagt Jesus über das Ende, wenn alles so schlimm wird, dass man meinen könnte, jetzt ist alles vorbei. Da sagt Jesus, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Eben auf uns persönlich angewandt, ich rede jetzt nicht über Endzeitsysteme, aber auf uns angewandt, wenn wir um Gottes Erbarmen flehen, wenn wir von Herzen bitten, Vater im Himmel, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann wird er bildlich gesprochen die bösen Tagen unserer Versuchungen und Prüfungen insoweit verkürzen und begrenzen, dass wir am Ende die Errettung nicht verlieren. Wir müssen keine Angst haben, Gott hält uns in seiner Hand, wenn wir bei ihm Zuflucht suchen. Und so machen wir durch dieses Gebet des Vaterunsers eigentlich das erfahrbar, was Paulus sagt. 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also manche wenden ja nicht über euer Vermögen versucht werden so an, dass es passiert nichts, was uns nicht gefällt. Das nicht. Gott weiß mehr, besser als wir, was wir tatsächlich noch ertragen könnten. Also ich habe schon oft im Gebet gesagt, ehrlich gesagt, okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ertragen kann. Aber Gott wusste, du kannst, wenn du bei mir bleibst, bleib nur bei mir. Und das meint auch Paulus, er wird den Ausgang schaffen. Aber wir müssen natürlich bei ihm bleiben. Er gibt den Ausgang. Das Vaterunser erschließt mit dem Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Damit kommen wir auch zum Schluss langsam, aber sicher. Ich höre die Vorfreude. Dieser Lobpreis ist ein wunderschöner Lobpreis, aber und die meisten allermeisten Bibelexperten, auch die sogenannten Bibeltreuen, wissen heute, dass es nicht zum ursprünglichen Text gehört hat. Das wäre wieder ein Thema für sich, wie man das rausgefunden hat. Aber zum Beispiel, ich habe letztes Mal dieses altchristliche Schriftstück aus dem ersten Jahrhundert erwähnt, wo den Gläubigen gesagt wurde, ihr solltet das Vaterunser dreimal am Tag beten. Da ist diese Doxologie zum Beispiel, also dieser Lobpreis, auch nicht dabei, was eben noch nicht bekannt war. Es wurde wohl hinzugefügt in Anlehnung an das Gebet in 1. Chronik 29, Vers 11, also es ist Gottes Wort: Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist das Haupt über alles erhaben. Und dieser Lobpreis hier im Vaterunser ist eine Zusammenfassung dessen, und das macht es zu einem sehr würdigen Schluss dieses Gebetes, einem wunderschönen Amen, was uns wieder daran erinnert, wer steht über allem? Unser Vater im Himmel, Gott, der das A und das O ist, dem alle Macht, alle Gewalt, alle Herrlichkeit und das Reich gehört, der alles in seiner Hand hält, die Fäden der Weltgeschichte, aber auch unseres persönlichen Lebens. Das also ist das Vaterunser. Wie in Teil 1 festgestellt, macht es deutlich, dass es in unserem Leben eben nicht um uns selbst geht, sondern um Gott. Er soll durch uns ausstrahlen. Er ist auch die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsüchte. Unsere Herzen kommen erst zur Ruhe, wenn sie ruhen in ihm. Und er sorgt für uns. Er ist ein gütiger und liebender Vater, kein herrischer und nachtragender Despot. Und das zeigt sich auch darin, und das ist der allerletzte Gedanke für heute, das zeigt sich auch darin, wie der Herr Jesus seinen Jüngern das Vaterunser beigebracht hat. Er sagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Das heißt nicht, dass lange Gebete oder Wiederholungen verboten wären. Die Psalmen zum Beispiel stecken voller Wiederholungen und es gibt auch einige sehr lange Psalmen. Und das sind alles Gebete. Aber, und darauf legte Herr Jesus den Finger auf diesen wunden Punkt, wir müssen nicht meinen, dass Gott uns wegen unserer vielen Worte Wille erhören würde oder wegen bestimmter Formeln willen. So, dass wir sagen, also wenn ich jetzt das und das sage und wenn ich es nur lang genug sage, dann wird Gott mich irgendwann hören. Nein, wir können mit Freimut vor seinem Thron der Gnade treten. Was sagt Herr Jesus? Und dieser Vers hatte Samuel auch vorgelesen in der Einleitung. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und damit kommen wir zum Schluss, zu einem wichtigen Punkt auch für unser persönliches Gebetsleben. Wir beten nicht, um Gott zu irgendetwas zu überreden, weil er sonst so unwillig wäre, oder ihn über etwas zu informieren, weil er es noch nicht weiß, oder ihm vorzuschlagen, was er bitteschön tun soll, weil er noch nicht daran gedacht hätte. Die meisten von uns beten vielleicht unbewusst so. Wir erzählen Gott, was er unserer Meinung nach wissen muss und in dieser Sache unternehmen sollte. Aber Gott weiß es ja schon. Er will, dass wir aus einem anderen Grund zu ihm beten und ihm alles erzählen und ihm unsere Bitten vorbringen. Manchen mag vielleicht das Vaterunser oder die Struktur oder die Schwerpunktsetzung des Vaterunsers zu unpersönlich sein. Da geht es ja viel zu sehr um andere Dinge als um mein eigenes Leben. Die drei ersten Bitten drehen sich um Gott, nur die vierte Bitte um das tägliche Brot und die drei weiteren Bitte wieder um geistliche Anliegen. Aber das ist der Schwerpunkt, den Gott von uns erwartet. Warum? Weil das gut für uns selbst und für unsere Nächsten ist. Das Gebet ist ein Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Gott. Darin pflegen wir unsere Verbindung zu unserem Vater im Himmel. Im Gebet bringen wir unsere Herzen in Einklang mit Gottes Willen. Im Gebet werden wir verändert, nicht Gott. Es ist nicht so, dass Gott auf seinem Thron sitzt und denkt, ja René, jetzt hast du mal etwas wirklich Überzeugendes gesagt, komm, das mache ich jetzt doch anders, als ich geplant hatte. Nein, weil Gottes Gedanken sind immer gut, sind immer Frieden. Und er möchte, dass wir teilhaben an diesem Frieden und darum möchte er, dass wir beten, damit sein Friede, der allen Verstand übersteigt, was unsere Herzen bestimmen. Darum beten wir, darum erzählen wir ihm alles, darum nehmen wir kein Blatt vor den Mund, damit wir immer mehr in Einklang kommen mit dem, was er will, weil das gut ist. Darum ist das Vaterunser so wertvoll, weil es inhaltlich die Priorität richtig setzt. Zum einen ist da das Uns, unser Vater. Es geht nicht nur um mich, um meine kleine Welt. Und zum anderen liegt das Gewicht auf Gott selbst. Es geht um ihn. Das erfüllt und stärkt und befriedet unsere Seelen. Ein Prediger aus dem 5. Jahrhundert, er sagte einmal sehr treffend: Ein gutes Gebet ist ein solches, das eine lebhafte Vorstellung von Gott in der Seele bewirkt. Also wo es um Gott geht im Gebet, wo wir wirklich ihn vor Augen haben wollen, nicht uns selbst. Und darin besteht die Wohnung Gottes in uns, dass wir ihn in lebendiger Erinnerung behalten, also dass wir Gott nicht vergessen, schon gar nicht im Alltag. Und so werden wir zu einem Tempel Gottes, wenn das beständige Andenken an ihn nicht durch irdische Sorgen unterbrochen und der Geist nicht durch plötzliche Ausbrüche der Leidenschaft erschüttert wird. Vielmehr flieht derjenige, der Gott liebt, allem und zieht sich auf Gott zurück. Er ist unser Ein und Alles und er sorgt für uns. Und wenn wir so beten, als solche, die Gott selbst und seine Nähe suchen, dann wird er uns auch geben, was unser Herz begehrt. Er ist kein Knausriger, sondern ein Großzügiger, ein guter Gott und Vater im Himmel. Also bete ihn an. Amen. Ja, und zum Abschluss möchte ich wieder gern mit euch, wer es will und kann, das Vaterunser beten, nicht dahin plappern, wirklich beten, dem es möglich ist. Stehe dazu auf und wir beten gemeinsam das Vaterunser und danach singen wir noch ein Lied. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.